Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Klaus Röck am Mikrofon. Mir gegenüber sitzt einer der wichtigsten deutschen Musiker der jüngeren Generation. Herzlich willkommen, Michael Wolny.
Guten Tag.
Guten Tag. Ihr Instrument ist das Klavier. Wie genau bezeichnen Sie denn Ihre, sagen wir mal, musikalische Welt, in der Sie unterwegs sind? Ist das Jazz, ist das improvisierte Musik, Crossover oder einfach nur gute Musik?
Also ob gut oder schlecht, das ist ja eine subjektive Einordnung, aber sonst kann ich, glaube ich, alle Begriffe, die gerade genannt wurden, irgendwo verstehen oder würde mich auch da irgendwo dazwischen einordnen.
Offiziell werden Sie ja eher so dem Jazz zugeordnet. Ist das eine Schublade? Fühlen Sie sich da beengt oder fühlen Sie sich da richtig aufgehoben?
Nee, es ist schon richtig, denke ich. Ich glaube, der Begriff Jazz ist einfach heute so wahnsinnig breit, dass man da manchmal auch alles und nichts damit meinen kann. Also von traditionell bis Avantgarde und von Elektro bis Akustik und Pop bis neue Musik. Da ist ja alles irgendwie als Jazzmusik auch irgendwo verstehbar. Deshalb ist der Begriff sehr, sehr weit. Aber letzten Endes, klar, es ist eine Jazztradition und ich bin auch stolz, da dazu gezählt zu werden oder auch mich darauf zu berufen.
Wie weit Sie diesen musikalischen Horizont ausschreiten, das werden wir im Laufe dieser Stunde erfahren. Und Ihre beiden jüngsten Alben stehen im Mittelpunkt dieser Sendung. Sie tragen Bezeichnungen von Orten, Wartburg und Oslo. Dazu gleich die Frage, welche Rolle spielen diese beiden Orte in der musikalischen Welt von Michael Wolny?
Sie spielen in diesem Fall so eine große Rolle, dass sie eben Titel geworden sind. Ich denke, grundsätzlich ist eine Musik sehr abhängig von dem Raum, in dem sie passiert und improvisierte Musik vielleicht nochmal mehr, weil man auch da viel reinlassen kann. Und jetzt in diesem Fall von Oslo und Wartburg bezeichnet Oslo für mich ein Studio, nämlich ein legendäres Studio in Oslo, das Rainbow Studio mit Jan-Erik Kungshaug an den Reglern. Und die Wartburg natürlich, die Wartburg zu Eisenach mit dem ganz anderen historischen Rahmen. Und in diesem Ort gibt es einen Rittersaal und da haben wir ein Konzert gespielt, das aufgenommen wurde mit Adrian von Ribka. Und insofern sind diese beiden Orte für uns sozusagen der Raum des Geschehens und sehr, sehr wichtig.
Drei, eine Komposition von Erik Schäfer, Schlagzeuger des Trios von Michael Wolny, der heute unser Gast ist bei Klassik à la carte. Zu finden ist das Stück auf dem neuen Album Oslo, erschienen beim Label Act. Michael Wolny, Ihr musikalischer Horizont, darüber haben wir ja schon gesprochen, ist sehr weit. Sie haben überhaupt keine Berührungsängste mit Musikstilen, mit Gattungen, Pop, Rock, Jazz, elektronische Musik, Klassik, da gibt es überhaupt keine Grenzen für Sie. Welche Inspiration steckt denn hinter diesem Album Oslo? Norwegen, der Ort, dieses legendäre Studio, von dem Sie bereits erzählten?
Genau, ich denke, dass der Ort war sozusagen der Punkt, an dem die ganzen Ideen des Jahres so zusammengeflossen sind und wo man dann auf dem Punkt in einem Raum sich trifft und das versucht in zwei Tagen irgendwie aufzunehmen und daraus dann einen Bogen zu basteln, der als Album funktioniert. Ansonsten ist für mich eigentlich das Thema, das im Hintergrund der ganzen Arbeit steht in diesem Jahr gewesen, dass einfach das Trio und die Band, die jetzt schon in veränderten Besetzungen, aber seit fast 15 Jahren besteht, also ich und Erik kennen uns seit über 15 Jahren und spielen Musik miteinander, dass wir da all diese verschiedenen Farben, die in den letzten Jahren vor allem live entstanden sind, in verschiedene kleine Tracks packen und versuchen, mit ganz viel gemeinsamer Arbeit und gemeinsam konzipierten Stücken das aufzunehmen, was die Band ausmacht. Nämlich die Möglichkeit, in ganz viele verschiedene Ecken zu kriechen und ganz viele Farben musikalisch zu malen.
Das heißt, es ist eigentlich so eine Art Live-Album im Studio.
Es ist im Studio immer noch mal was anderes, als ein Live-Konzert zu spielen. Da sehe ich auch den schönen Gegensatz zu dem zweiten Album Wartburg, weil es eben ein Konzert war. Trotzdem, glaube ich, ist die Idee, als so ein Kaleidoskop zu machen. Also weniger ein Konzeptalbum mit einem ganz klaren Thema und einer ganz klaren Atmosphäre, sondern eher eben diese Vielfarbigkeit und da in den einzelnen Takes zum Punkt zu kommen.
Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie mit Erik Schäfer schon sehr lange zusammenarbeiten, spielen. Wie viel spielt da das Thema Intuition eigentlich eine Rolle, wenn man so lange, sagen wir mal, aufeinander eingespielt ist? Hat man da auch schon ein Gespür, in welche Richtung es bei der Improvisation geht, bei dem anderen während des Spiels?
Ich denke, das ist genau das, was passiert, wenn man eben lange zusammenspielen kann. Es ist ja so, dass manche musikalischen Beziehungen, wie auch andere Beziehungen, vielleicht nicht für die Ewigkeit gedacht sind. Aber wenn es welche sind, wo man sich immer wieder neu erfinden kann und auch immer wieder neu findet, dann entsteht da im besten Fall über die Jahre so ein Vertrauen, das genau, glaube ich, sich in dieser Intuition dann ausdrückt. Also es ist so, dass wir, glaube ich, im gleichen Maße uns überraschen können und trotzdem aber auch uns aufeinander verlassen können. Das ist jetzt vor allem, denke ich mal, bei Konzerten in freien Momenten immer wieder überraschend, dass wir gleichzeitig denken, jetzt ist ein Bogen zu Ende und wir können was in eine ganz andere Farbe springen oder wir können das Tempo ändern oder wir können die Tonart ändern. Auch mit Christian ist ja dieser Prozess was sich über die Jahre entwickelt. Insofern ja, Intuition und Vertrauen sind für mich die Stichworte.
Geht das so weit, dass Sie sich schon ein bisschen in die Gedankenwelt Ihrer Mitmusiker einspielen können? Versucht man da auch mal so vorzuahnen, was es da geht, um das dann musikalisch zu ergänzen?
Ich weiß gar nicht, ob das so bewusst ist, aber natürlich ist eine Band, sagen wir mal, ein lebender Organismus, der auch über das hinausgeht, was auf der Bühne stattfindet. Also man verbringt ja sehr, sehr viel Zeit miteinander. Das geht von den Tour-Zeiträumen bis eben über Telefonate und Proben, die Zeit nach dem Konzert, wenn man noch irgendwie aufgeputscht ist und noch nicht ins Bett gehen kann. Also man verbringt sehr viel Zeit miteinander und man spricht über sehr viele Dinge. Und eben, wie gesagt, im Fall von Erik und mir jetzt auch schon über 15 Jahre. Das heißt, wir, glaube ich, kennen uns sehr gut und wir wissen auch, was uns bewegt abseits der Musik. Es ist seltener der Fall, dass ich für mich gesprochen jetzt versuche, da auf irgendwas Bezug zu nehmen, bewusst oder irgendwas vorauszuahnen. Aber ich glaube schon, dass der Rahmen, in dem man sich bewegt, sehr viel eben auch mit den Dingen zu tun hat, die nicht in der Musik stehen, sondern mit den Menschen und mit der Situation zu tun haben.
Die Menschen, die Situation, bei diesen Menschen spielt ja auch Sigi Loch eine Rolle. Das ist der Gründer und Betreiber des Labels ACT, bei dem Sie verortet sind als Künstler. Der hat ja sowieso den Bogen sehr nach Skandinavien auch gespannt, sehr weit, unter anderem nach Skandinavien und die skandinavische Jazzszene aus deutscher Sicht beinahe auch ein bisschen entdeckt. Ist das auch ein Grund, warum Sie mit dieser Produktion in Oslo gelandet sind?
Letzten Endes schon, und zwar gar nicht so sehr wegen des Studios, das war eher eine Folge der ersten Entscheidung. Die erste Begegnung war nämlich die mit Gea Lisne. Den kennt man hier in Hamburg natürlich sehr gut, weil er der Chefdirigent der NDR Big Band ist. Der ist aber in Norwegen zu Hause, unter anderem neben dem Lehrer an der Hochschule, auch ein Kurator für ein Blasorchester, das in Halden südlich von Oslo stationiert ist. Und zwar in Bezug auf, die nennen das Real-Time Music, also Echtzeitkomposition, Echtzeitmusik, das norwegische Windensemble. Und das ist ein klassisches Blasorchester, besteht aus 25, also plus minus Musikern, je nach Besetzung, je nach Projekt, die alle klassisch ausgebildet sind, also ein Orchester wirklich auf Weltklasse-Niveau im klassischen Bereich, mit einem Schwerpunkt auf Barockmusik auch. Und die haben aber seit 4-5 Jahren mit dem Gea Lisne eben ein eigenes Konzept entwickelt, wo sie als klassische Musiker mit ihren Klängen, ihren Tönen und ihren Ideen improvisieren. Und der Kontakt zu Gea Lisne kam über Sigi Loch zustande, über ein Projekt, das wir, glaube ich, vor 2,5 Jahren in Berlin in der Philharmonie gemacht haben, zusammen mit den 12 Cellisten von den Berliner Philharmonikern und Markus Stockhausen. Und da haben wir uns kennengelernt und da erzählte mir Gea Lisne zum ersten Mal von seiner Arbeit mit diesem Orchester. Und da die eben klassische Musiker sind, die improvisieren, fand ich das unglaublich spannend. Und da hat sich in den letzten 2 Jahren eben doch einiges ergeben an Zusammenarbeit.
Und daher kommt es, dass 3 von insgesamt 13 Stücken auf diesem Album in Zusammenarbeit mit diesem wirklich hörenswerten und besonderen Ensemble entstanden sind. Und eines hören wir jetzt. Make a Wish, eine Komposition von Michael Wolny, unserem heutigen Gast hier bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Michael Wolny, dieses Stück stammt von Ihrem neuen Album Oslo und da haben Sie mit dem Norwegian Wind Ensemble zusammengearbeitet, das wir hier auch hören. Wie arbeitet man eigentlich mit so einem Bläserensemble, bestehend aus klassischen Musikern, zusammen? Und improvisiert, das ist ja nicht gerade das Kerngeschäft der klassischen Musiker.
Genau, ich glaube, das ist auch das, was dieses Ensemble so einzigartig macht und auch so einzigartig toll macht. Und zwar geht das über das musikalische Improvisieren auch noch hinaus, weil es geht auch darum, spontan im Moment Dinge zu tun, auch die gar nicht geplant waren. Auch wie Proben ablaufen, wie Konzerte ablaufen. Das ist bei denen wirklich genauso wie mit einem Jazzmusiker-Kollegen, dass man eben das Gefühl hat, man kann sehr frei Dinge entscheiden und Parameter frei halten. Dieses Stück, was wir gerade gehört haben, ist jetzt das Eröffnungsstück der Platte. Ist ja nur eine ganz kurzer Eingang. Und war eine ganz spontane Idee im Studio, das mit dem Ensemble aufzunehmen. Eigentlich war es gedacht als ein Trio-Stück. Wir hatten auch Trio-Takes davon schon gemacht. Und was eben beispielsweise dieses Orchester so auszeichnet, ist, dass man so spontan eine Idee äußern kann. Und die haben dann innerhalb von 10 Minuten sich kurz das überlegt, wie sie das aufteilen, wie sie das arrangieren. Und dann noch die Idee reingebracht, in der Melodie einige Töne wegzulassen, sodass dann Pausen entstehen, die man auch gerade, glaube ich, gut gehört hat. Und dann war die Idee, wir machen daraus einfach einen Take, wo das Orchester dieses Thema einmal spielt mit diesen vielen Pausen und ich darüber mit einem teilweise präparierten Klavier mitspreche, wie so ein Erzähler im Vordergrund. Und das ist sozusagen, was sie spielen, ist zwar notiert, aber die Art und Weise, wie wir es inszeniert haben im Studio, war so spontan und schnell. Das zeigt, glaube ich, einen Aspekt dieser Zusammenarbeit, dass man eben schnell und aus dem Moment heraus einer Idee nachgehen kann und die dabei eben offen genug sind, das aus dem Moment rauszugestalten.
Das heißt, Sie hätten das, obwohl das ein bisschen auch aufgeschrieben war bei den Bläsern, Sie hätten es auch drehen können komplett.
Genau, und das zeichnet vielleicht noch den wirklich wesentlichen Aspekt der Arbeit mit dem Ensemble aus, nämlich dass Sie eben auch komplett frei spielen können. Also die können aus so ein paar Notizen eben wie ein einzelner improvisierender Musiker spielen, dass kein zwei Takes sich gleichen würden. Also da fängt mal die Querflöte an und die Trompeten übernehmen, dann wird die Tonart gewechselt. Dann spielt vielleicht das Trio wieder eine Phrase, dann kommt ein kleines Handzeichen und die reagieren darauf. Also es ist wirklich ein ganz freies, offenes Spiel miteinander, das übrigens für uns angefangen hat mit einer Arbeit an einer Stummfilmmusik. Das war damals beim ersten Kontakt mit Gea Lissne gleich der gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen konnten.
Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murnau.
Genau, Nosferatu. Und das war so, dass Erik und ich gerade eine Stummfilmmusik dafür konzipiert haben, und zwar richtig, also konzipiert im Sinne von, wir haben Themen geschrieben für die Hauptfiguren und wir hatten ein Zuspielband produziert, damit auf die einzelnen Schnitte auch Effekte gesetzt werden können, und ich hatte so eine Burg aus Cembalo, Klavier und Synthesizer um mich und Erik noch Elektronik, und wir hatten es wirklich eine Woche lang fast ohne Schlaf uns mit diesem Film beschäftigt, jede Szene durchnummeriert, und dann haben wir diese Musik gespielt. Und als ich Gea Lissne begegnete, da stand gerade das Angebot im Raum, dass wir diese Sache nochmal aufführen könnten und gerne vielleicht mit einer größeren Besetzung. Und da sagte ich zu ihr, vielleicht wäre das ja was mit dem Orchester. Und Gea sagte ja, welcher Film, um was geht's da? Und da sagte ich ja, Nosferatu. Und Gea meinte dann, das ist ja lustig, weil gerade hat das Ensemble auch eine Stummfilmfassung zu Nosferatu gespielt. Dann kamen wir da eben zusammen und haben bei der ersten Probe festgestellt, wir brauchen alle unsere Themen nicht, wir brauchen keine Abläufe, wir brauchen keinen Plan. Wir können einfach frei zu den Bildern miteinander spielen. Und das ist die besondere Arbeit dieses Ensembles.
Ist ja ein Film von 1922, ein Klassiker, so ein Vampirfilm natürlich. Stehen Sie auf dieses Genre auch, ne? Vampirfilme, Horror?
Extrem. Komme ich immer in Erklärungsnot, weil es einen immer auf den ersten Blick zu einem seltsamen Zeitgenossen macht, dass man sich mit dem Abgründigen irgendwie
Gothic
beschäftigt.
Quasi.
Gothic, genau. Aber ich finde irgendwie das Genre halt nachhaltig für mich. Also jetzt nicht erst seit kurzer Zeit, sondern schon seit meiner Teenagerzeit die größten erzählerischen Überraschungen bereithält und immer wieder auch sich neu erfindet. Manchmal auch ein bisschen plumpe Art, das gebe ich immer zu, aber es gibt auch durchaus Vertreter des Genres, die irgendwie das immer wieder neu beleben. Bis jetzt hin, momentan hänge ich wie ein Besessener vor der dritten Twin Peaks Staffel, weil ich finde, dass da wirklich auch die Tradition des Gothic-Erzählens nochmal irgendwie neu erfunden wird. Und das fasziniert mich, ja.
Wie wichtig sind denn solche Inspirationsquellen wie Bücher, wie Filme für Sie als Musiker?
Ja, sehr. Also es gibt dieses Zitat von dem berühmten großen Kollegen Keith Jarrett, der sagt, dass Musik kommt nicht von Musik, sondern Musik kommt von allem anderen. Kommt von eben Büchern, von Kunst, von Bildern, von Kino, von Menschen. Ich lasse mich auch gern durch Musik inspirieren, aber ich sehe auf jeden Fall auch, dass in der Beschäftigung mit, sagen wir mal, Filmen und mit Dramaturgie in Filmen, Rhythmus in Filmen, Narrativen in Filmen, dass das Dinge sind, die ich gerne aufgreife und irgendwie für mich auch übersetze dann in beispielsweise, wie man eine Komposition strukturiert, wie man in der Improvisation den roten Faden behält, wie man von Szenen wechselt. Also ich sehe da viel Gemeinsames und auch eben viel Inspirierendes zwischen den verschiedenen Genres.
Sie lassen sich aber auch durch die Klassik inspirieren, haben sich etwas Klassisches, in diesem Fall ein romantisches Lied gewünscht, was wir gleich spielen werden, von Robert Schumann aus dem Liederkreis nach Eichendorff, Opus 39, die Nummer 7, auf einer Burg. Und es sollte auch unbedingt eine Aufnahme mit dem Bariton Christian Gerhaher sein, begleitet von Gerold Huber. Warum dies?
Ja, also zunächst mal, das Duo ist wahrscheinlich das größte Liedduo, das es gegenwärtig gibt, finde ich. Das Stück ist mir jetzt im letzten Jahr, vor gar nicht allzu langer Zeit, intensiv begegnet. Ich habe das dem Klarinettisten Ib Hausmann zu verdanken. Mit dem hatte ich ein Konzert in Leipzig gespielt, im Schumann-Haus. Die Idee war, Schumann-Lieder zu benutzen und daraus zu improvisieren. Und er hat das mitgebracht und ich bin fast vom Klavierstuhl gefallen, weil ich dieses Stück so, ich kannte das, glaube ich, vorher nur mal vom Hören, aber als ich mich da intensiv mit beschäftigte, ist es ja wirklich ein unglaubliches Meisterwerk in kurzer Zeit. Und er hat damals auch im Dezember jetzt diese Aufnahme mit Gerhard dabei gehabt. Und vielleicht ist es fast noch interessanter, wir sprechen drüber, wenn wir es gehört haben, weil ich finde, die Interpretation, die macht da was ganz, ganz Magisches mit diesen meisterlichen Vorgaben.
Dann wollen wir das tun in einer Aufnahme aus dem kleinen Sendesaal des NDR in Hannover aus dem Jahr 2003 auf einer Burg von Robert Schumann. Auf einer Burg. Christian Gerhard sang die Nummer 7 aus dem Liederkreis nach Eichendorff, Opus 39 von Robert Schumann. Am Klavier Gerold Huber. Und ein anderer Pianist sitzt mir hier im Studio gegenüber, Michael Wolny. Wie finden Sie diese Aufnahme? Das war jetzt eine Blindverkostung für Sie.
Genau, ich hatte eine andere im Kopf, nämlich die, glaube ich, 2 Jahre später, eine Studioaufnahme von dem Album. Da hört man jetzt ein bisschen noch einen anderen Ansatz, glaube ich, der Interpretation. Was mich fasziniert hat bei der Studioaufnahme, ist hier auch teilweise, finde ich, zu hören. Studio vielleicht noch konsequenter. Unglaublich einsame und fast emotionslose, minimalistische Interpretation des Songs. Also ich glaube, Schumann war davon ja überzeugt, dass das sein romantischster Zyklus ist. Und dem begegnet dieses Duo eben mit so einer ganz Abgeklärtheit, die, glaube ich, die Tragik oder das Geheimnis des Textes nochmal irgendwie verstärkt, gerade eben über diesen Gegensatz. Aber ich meine, es ist trotzdem unglaublich, dieses Duo ist so symbiotisch und ich bin auch jetzt wieder, obwohl es ganz anders ist als das, was ich im Ohr hatte, aber auch wieder ergriffen. Also es ist ein Meisterwerk.
Sie haben auch ganz begeistert eben zugehört, sich extra nochmal den Kopfhörer aufgesetzt, um keine Nuance zu verpassen. Schön. Haben Sie einen besonderen Bezug zu Schumann? Haben Sie einen besonderen Bezug zur Klaviermusik der Romantik, zu Liedern der Romantik?
Das ist die Musik, die mich in meiner Kindheit, glaube ich, am meisten umgeben hat. Ich hatte das Glück, eine ältere Schwester zu haben, die Klavier spielt und die einfach mit dieser Musik mich umgeben hat, noch bevor ich wusste, was Romantik und was Schumann ist. Und insofern diese Klänge und bei Schumann ja auch immer dieser, ja, wenn man es da mal spielt, dieser Wahnsinn, er notiert ja viele Dinge, die gar nicht technisch wirklich machbar sind. Also jetzt in dieser Klavierbegleitung sind beispielsweise ganz viele lange Töne, die klingen gar nicht so lange auf dem Klavier oder man hat das Gefühl, man kommt da gar nicht ran an das, was die Komposition von einem will. Also diese ganze Textur und die Welt und Klänge, Resonanzen und Romantik dieser Musik und auch eben Schubert und andere romantische Klaviermusik, das ist mir sehr vertraut und glaube ich so eine Art, ja, DNA, die irgendwie in mir irgendwie immer schon veranlagt war.
Die DNA kommt von Ihren Eltern natürlich in jedem Sinne, aber die sind ja ziemliche Klassik-Fans. Hat man mit Ihnen auch überhaupt Jazz gehört zu Hause?
Also zu Hause erstmal nicht, das kam dann durch mich und auch ich bin dann nur drauf gestoßen, wie so oft ist, weil man einen Lehrer hat, der von der Musik begeistert war und uns das im relativ frühen Alter, glaube ich, also in der 5. Klasse im Gymnasium gezeigt hat. Da gab es dann eine Big Band und der Musiklehrer an einem Gymnasium, wo ich war, der war eben Jazzfan und hat uns da in der Big Band, im Blasorchester und auch in der sogenannten Jazz-Combo, wo ich dann irgendwann Klavier spielen konnte, mit dieser Musik irgendwie versorgt. Und dann kam über mich das auch in den heimischen CD-Player hinein.
Aber die Ausbildung verlief erstmal weiter auf klassischen Wegen. Sie haben ja an Jugendmusiziert-Wettbewerben sogar teilgenommen, sehr erfolgreich. Sie hätten auch ein klassischer Pianist werden können, warum nicht?
Ich habe das eigentlich immer nie so empfunden, weil ich selbst in den Momenten, wo ich klassische Musik gespielt habe, vor allem ich dann doch immer zur Improvisation verleitet wurde. Und ich denke auch, also bei aller Begeisterung und Respekt für die klassische Musik habe ich wahrscheinlich zu spät als Pianist auch damit angefangen, mit dem Instrument, um diese Perfektion und diese Also diese Art von Spielhaltung, die man, glaube ich, als klassischer Musiker am Instrument Klavier braucht, um dem wirklich jemals gerecht werden zu können. Deshalb, für mich war das immer eine Umgebung. Ich habe mit, glaube ich, 3, 4 Jahren zum ersten Mal Unterricht gehabt. Aber es war für mich immer auch eben eine Startrampe, um selbst Musik zu erfinden und zu spielen. Und ich habe immer auch schon natürlich Popmusik und so weiter um mich herum auch gehabt. Insofern, für mich ist diese Entscheidung, nicht klassischer Pianist zu werden, gar nicht so sehr eine Entscheidung gewesen, sondern einfach ein Weg, wo klassische Musik im Hintergrund immer eine große Rolle gespielt hat, aber letzten Endes meine Position mich woanders hingeführt hat. Also in eben die Bereiche von Pop, Jazz und Rock teilweise Musik.
Und das vereinen Sie jetzt ja auf Ihren ganzen Alben und bei Ihren Live-Konzerten. Kommen wir nochmal auf Ihr aktuelles Album Wartburg zu sprechen. Die Wartburg, ein auch romantisch überhöhter historischer Ort. Spielt das, das ist ja ein Live-Mitschnitt, spielt das beim Musizieren eine Rolle, wenn man in so einem Rittersaal sitzt, auf einer Burg, auf der Luther die Bibel übersetzt hat, die dermaßen romantisch überhöht wurde, auch noch im Vormärz?
Ich glaube, zunächst mal spielt schon mal eine Rolle, dass es so ein ungewöhnlicher Veranstaltungsort ist. Also der unterscheidet sich wirklich gleichermaßen von der Philharmonie wie vom Jazzclub. Und man muss, um dahin zu kommen, ja erstmal diese Straße hochfahren und man geht dann durch den ersten Hof und dann ist man im zweiten Hof und geht die Treppe hoch und ist dann in diesem unglaublichen Saal. Ich glaube, diese direkten Eindrücke vor Ort, die kommen natürlich in die Musik rein. Ich glaube jetzt weniger, dass wir beim Spielen irgendwie an die Geschichte wirklich so gedacht haben. Aber der Ort mit der speziellen Atmosphäre und dem Gefühl dieses Saals und auch natürlich der Akustik des Saals und der Umgebung, das ist schon was, was, glaube ich, die Musik auch sehr formt. Es ist eben kein Konzertsaal. Es war an dem Tag vieles widrig. Also wir konnten erst, nachdem die touristischen Massen rausgeleitet wurden, ab, ich glaube, 17 Uhr in den Saal rein und dann erstmal aufbauen und dann das falsche Schlagzeug war da und dann mussten wir erstmal die Mikrofone stellen, mussten ja quasi 2 Soundchecks machen, einmal für den Saal und einmal für die Aufnahme.
Konnten Sie noch proben?
Das konnten wir eben dann nicht mehr. Gerade wollte ich fast sagen leider, aber vielleicht auch Gott sei Dank. Es war ja eine Premiere bei dem Konzert auch insofern, als dass wir einen Gast eingeladen hatten, den ich zwar sehr gut kenne, aber das Trio noch nie vorher auf der Bühne begegnet ist. Emile Parisien, Sopransaxophonist aus Frankreich, Paris. Und eigentlich hatten wir schon geplant, wir werden da vor Ort Zeit haben, nochmal die Stücke anzuspielen. Das ist uns nicht in der Form gelungen, wie wir es eigentlich vorhatten. Das heißt, wir haben viele Dinge auch dann einfach Backstage nur besprochen und dann auf der Bühne zum ersten Mal passieren lassen. Aber im Nachhinein, wie es halt so ist bei improvisierter Sachmusik, vielleicht war das kein Pech, sondern ein Segen.
Bei ein paar dieser Stücke ist Emile Parisien als Gast dabei, bei dem, das wir jetzt hören, nicht. Ich glaube aber, es bringt trotzdem zum Ausdruck, was für eine spezielle Spannung und auch Magie an diesem Abend in diesem Raum war. Perpetuum mobile, das Michael Wolny-Trio. Michael Wolny, Ihre Musik, das merkt man auch bei dieser Aufnahme, ist immer unglaublich frisch. Sie wirkt sehr spontan, authentisch. Jetzt ist das auch ein Live-Mitschnitt eben von der Wartburg 2017. Es gibt ja erfreulich viele Live-Alben von Ihnen. Wo fühlen Sie sich denn persönlich wohler, im Studio oder auf der Bühne?
Ja, das ist so eine Frage. Es ist für mich wie vieles im Leben eines improvisierenden Musikers so eine Yin-Yang-Situation. Also ich glaube, im Studio ist man als Band wie in so einem Laboratorium, wo man unter dem Mikroskop plötzlich Dinge auf den Punkt bringt. Live ist es sowas, wo das Material plötzlich anfängt zu leben und wo man dann auch alles, was man vielleicht schon glaubte zu wissen, darüber wieder vergisst und wieder alles neu erfindet im Moment.
Ist das nicht eigentlich spannender?
Das ist auf jeden Fall zum Spielen, ist das der Grund, warum man es macht, für diese Momente, in denen man eben auf der Bühne sitzt und plötzlich wieder eine eigene Welt im besten Fall anfängt zu erzählen. Trotzdem glaube ich, das Studio ist, wenn man so will, die bestmögliche aller akustischen Bedingungen und auch oft die bestmöglichsten Instrumente. Das heißt, man hat da Möglichkeiten, in Feinheiten zu musizieren und Sachen rauszufinden, die man live nicht immer hat. Und ich glaube, mit der Studioerfahrung im Kopf und im Bauch spielen sich dann Konzerte auch anders ab. Also für mich ist immer so ein Kreislauf, es gibt die Probenphasen, wo man Dinge neu konzipiert und wo man vielleicht auch mal das im Konzert ausprobiert und dann kommt der Moment, wie man es im Studio auf den Punkt bringt. Und das ist irgendwie immer so eine Art Startpunkt, Nullpunkt im Koordinatensystem, von dem aus dann wieder neue Reisen irgendwie starten. Insofern ist für mich der Studiomoment ein ganz wichtiger, aber letzten Endes, die Musik lebt natürlich auf der Bühne.
Wie viele Chancen geben Sie sich und den Musikerkollegen im Studio? Machen Sie 20 Takes, machen Sie 3 Takes?
Nee, also natürlich der schönste Moment ist der, wenn man einfach aus dem Moment raus den First Take benutzen kann. Und das versuchen wir meistens auch irgendwie hinzukriegen. Manchmal sind Second Takes, weil man irgendwie vielleicht mit einer Sache unzufrieden war. Wobei eine allgemeingültige Studioerfahrung immer die ist, dass wenn man unzufrieden ist und Take 6 spielt, am Ende nimmt man Take 1, weil man den Fehler gar nicht mehr weiß, aber die Energie überzeugt.
Das finde ich überzeugend. 2 Ihrer Alben hatten ja besonderen Erfolg beim Publikum, Weltentraum und Nachtfahrten. Seitdem gelten Sie so ein bisschen sogar schon als Popstar. Sie haben es auch in die Charts geschafft mit einem dieser Alben. Sie füllen auch mittlerweile wirklich große Konzerthallen. Davon träumen ja viele Ihrer Jazzkollegen. Welche Rolle spielt denn dieser Erfolg für Sie, auch diese ganzen Auszeichnungen, Echos, Deutscher Schallplattenpreis und so weiter?
Ja, es ist natürlich sehr beflügelnd und ein großes Glück, dass auch die Entwicklung jetzt der Musik in den letzten Jahren für uns so diesen Weg genommen hat, weil klar, es ist ein unglaubliches Privileg und tolles Gefühl, wenn man im großen Haus spielen kann mit vielen Zuhörern. Genauso auch die Preise. Also das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich ja so auch gehäuft, dass ich jedes Mal wieder etwas verunsichert mich frage, ob all dieses Lob, ob ich mich da wirklich noch wohl in meiner Haut fühle. Aber es ist, wie gesagt, letztendlich eine Bestätigung, auf die ich sehr, sehr stolz bin und versuche ich bestmöglich irgendwie mitzunehmen in meine Arbeit.
Und diese Bestätigung, dieser Erfolg öffnet Ihnen natürlich auch Türen. Sie können jetzt musikalische Projekte machen, die Sie früher nicht so ohne weiteres hätte machen können.
Ja, also beispielsweise, was so eine Tradition geworden ist, ist in Frankfurt in der Alten Oper, dass ich alljährlich zum Musikfest eingeladen werde und dann zu diesen interessanten Programmen, die die machen, immer nochmal eine extra Premiere beisteuern kann. Eben natürlich auch die Möglichkeit, in großen Häusern zu musizieren und mit den akustischen Glücksmomenten da konfrontiert zu werden. Also das ist schon eine tolle Sache.
Beim kommenden Elb Jazz Festival sind Sie Artist in Residence. Mhm. Was bedeutet das für Sie?
Auch das wieder so ein besonderer und auch erster Moment, weil ich glaube, die hatten es bislang noch nicht gemacht, jemand als Artist in Residence einzuladen. Mit Hamburg verbindet mich ja darüber, dass meine Agentur hier sitzt, also Carsten Janke und Ina Liegfeld, meine Agentin, jetzt schon seit mehreren Jahren wirklich ein inniges zu nennendes Verhältnis. Und auch das Elbjazz, da habe ich auch schon einige Male gespielt. Insofern ist das jetzt, ja, wenn man das alles als so eine große Familie versucht, sich zu bewahren, dann ist das jetzt wirklich nochmal ein großer Vertrauensbeweis oder auch einfach eine ganz tolle Geste, dass ich da eben in dieser Position jetzt 4-mal Musik machen kann.
Haben Sie denn in dieser Position auch Einfluss auf das Gesamtprogramm von Elbjazz?
Nee. Also ich bin gefragt worden, eben mit mehreren Konzerten da teilzunehmen und eben auch in der Elbphilharmonie 3-mal zu spielen. Und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, welche Projekte da am besten hinpassen. Aber das Gesamtprogramm ist natürlich liegt bei den Veranstaltern.
Inzwischen sind Sie auch Professor, und zwar in Leipzig, wo Sie inzwischen mit Ihrer Familie leben. Professor für Jazz, Klavier. Ist das für Sie etwas Besonderes, Ihr Wissen als Künstler weiterzugeben an eine andere Generation? Macht Ihnen die Lehre Spaß? Es gibt ja auch Musiker, denen das überhaupt nicht liegt.
Ja, wenn das keinen Spaß machen würde, hätte ich das nicht länger als ein paar Semester durchgehalten. Nee, das ist eine unglaublich tolle Arbeit. Und wie ein kluger Mensch schon gesagt hat, das ist, als Lehrer lernt man mindestens genauso viel wie als Schüler in diesen Stunden. Es ist für mich, die Hochschule ist so ein geschützter Raum für Musik einfach. Da geht es wirklich nur um Musik und um das Instrument und immer wieder neue Themen, die auch zum Großteil ja durch die Studenten kommen. Also wenn die mit einem Problem oder mit einem Interesse für irgendwas kommen, dann ist das für mich auch manchmal eine Tür, die ich noch gar nicht geöffnet habe. Und dann schauen wir da gemeinsam rein und klar, jetzt mit ein paar Jahren mehr Spielerfahrung und mit gewissen Dingen, die ich dann jetzt vielleicht schon weiß, dann kann man eben da jemand auch vielleicht helfen, irgendwo hinzugehen. Letzten Endes, der Student macht seinen Weg so und das kann man begleiten und das macht unglaublich viel Spaß.
Ein griechischer Philosoph hat mal gesagt, ärmlich der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Haben Sie Schüler, die Sie mal übertreffen könnten oder es jetzt schon tun vielleicht?
Ich hoffe es von allen. Das ist
Talentschmiede in Leipzig?
Das sowieso, ja. Ich meine, es ist eh erstaunlich, deutschlandweit das Niveau von jungen Musikern, wenn die anfangen, Musik zu studieren. Das ist jedes Mal wieder ein neuer Aha-Moment, wenn man bei den Aufnahmeprüfungen sitzt und dann hört man sich 50, 60 Leute an, hat nur 2 Plätze zu vergeben. Und
könnte sie alle nehmen.
Vielleicht nicht alle, aber man kann wirklich viele, staunt man so, was da schon alles geht. Insofern, ja, ich hoffe, dass da ganz viel nachkommt.
Es gibt ja inzwischen noch unglaublich viele Studiengänge für Jazz. Also vor 20, 30 Jahren war das eine Handvoll. Mhm. Und mittlerweile bieten ja fast alle Universitäten, Musikhochschulen Jazz-Studiengänge an. Da wird natürlich auch eine große Menge an sehr gut ausgebildeten Musikern erzeugt, die aber auch bedingt nur in dem Markt unterkommen. Ist das ein Problem? Tut sich da eine Schere auf?
klar, da kann man, das ist nochmal eine eigene Sendung, darüber zu diskutieren. Ich denke, dass, was man vielleicht immer ein bisschen vergisst in der Diskussion, ist, dass Jazzmusik ja so als Mutter von ganz vielen populären Stilen jetzt keine Ausbildung ist, die einen in so eine Laufbahn schickt, sondern eigentlich immer ein Startpunkt ist für ganz, ganz viele verschiedene Karrieren. So. Und wenn ich überlege aus meiner Generation, aber auch aus denen, die ich jetzt so beobachte, die finden irgendwie alle so ihren ganz eigenen Weg. Also das heißt vom Studiomusiker bis zum Musical-Darsteller, vom teilweise auch sogar auf der Bühne Sänger sind manchmal auch Moderatoren oder die Pianisten sind dann Chorrepetitoren für größere Häuser oder Big Bands, Radio-Big Bands. Künstlerische Berater, bis eben hin also die Konzertkarrieren. Und ich glaube, da gibt es halt speziell im Bereich von der Jazzausbildung gibt es da ganz, ganz viele Wege, die einem erstmal offen stehen. Und insofern, es stimmt schon, es gibt jetzt an fast allen Hochschulen Jazzabteilungen und man macht sich manchmal Sorgen, wo das überall hinwächst, vor allem da das Niveau so hoch ist. Und auch wenn man sich anhört, wer jetzt abgeht, das sind ja alles unglaubliche Bands. Also wenn man die Szenen in Berlin, Köln, Leipzig jetzt sich so anhört, das sind alles wirklich ganz tolle Schmieden von und Schmelztiegel von ganz viel toller neuer Musik. So ist es.
So ist es. Und Sie haben ja auch am Anfang nicht gewusst, wohin der Weg führt, ob Sie den wirtschaftlichen Erfolg dann haben. Sie können ja gut von Ihrer Musik inzwischen leben, vermute ich mal. Aber das sind ja nur ganz wenige Jazzer in Deutschland.
Genau. Auch wahr ist allerdings, dass man selten mit so einem Karriereplan anfängt, sich für die Musik zu interessieren, sondern es ist so, man hat irgendeinen Drang, weshalb man dem nachgeht. Also in meinem Fall kann ich sagen, ich habe auch sozusagen erstmal versucht, dem, wie sagt man, guten Gewissen zu folgen und habe dann erstmal versucht, Mathematik zu studieren. Und nach 3 Semestern wusste ich, mein Musikstudium, das nebenbei auch schon angefangen hatte, ist einfach so wichtig, dass ich das machen muss.
Hat ja viel mit Musik zu tun, Mathematik.
Hat viel mit Musik zu tun. Und
Ihr Vater ist, glaube ich, Mathematiker.
Genau, meine Schwester hat das auch dann studiert. Also die Mathematik liegt bei uns ein bisschen in der Familie. Ich habe das, wie gesagt, nie zu Ende studieren können. Dafür reichte es dann nicht. Aber es war auf jeden Fall ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt nicht wirklich eine Alternative zum Klavier und zur Musik und zur Improvisation.
Die Mathematik liegt bei Ihnen in der Familie, die klassische Musik auch. Und vielleicht haben Sie sich auch deswegen noch ein Stück von Gabriel Fauré gewünscht aus dem Requiem, das In Paradisum. Musik aus dem Requiem Opus 48 von Gabriel Fauré. Neville Mariner leitete die Academy und den Chorus of St. Martin in the Fields. Michael Wolny, unser Gast heute bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Sie haben sich diese Aufnahme jetzt wirklich auch mal gewünscht. Warum genau dieses Stück? Warum diese Aufnahme?
Auch wieder nur, weil die mir vertraut ist. Das ist die, mit der ich dieses Stück immer zu Hause höre. Also mit dem Stück habe ich zunächst mal immer eine Szene vor Augen. Ich kannte das bis vor einigen Jahren auch noch nicht, das Requiem von Fauré. Ich war in Kopenhagen bei Niels Lüne Lokkegaard, einem Altsaxophonist, mit dem ich damals ein Projekt gemacht habe. Und wir tranken Tee und er ging zu seinem Schrank und hatte aus einem alten, wackeligen Plattenspieler plötzlich eine Aufnahme, ich glaube, es war nicht diese, aber eine alte Aufnahme des Fauré-Requiems aufgelegt. Und irgendwie in dem Moment verwandelte sich dieser Raum in irgendwas ganz Jenseitiges und Fantastisches. Und ja, das ist immer die Szene, an die ich denken muss. Ansonsten ist ja Fauré der Meister der endlosen, immer überraschenden, immer richtigen, asymmetrischen, tollen Melodien. Es geht einfach so viel, es ist so viel Fluss und so viel Reichhaltigkeit und Farben in diesen Musiken von ihm. Das ist immer wieder eine Bereicherung.
Aber manchmal sind es auch ganz zarte, ganz leichte Melodien, ganz einfache.
Genau, aber eben es geht irgendwie, oft ist es, wenn man es genau anschaut, nicht so einfach, wie es klingt, sondern es ist ganz interessant, komplex gebaut und ich finde auch wirklich ungewöhnliche Ideen, so in der, wie so eine Erzählung halt weitergeht. Und auch hier bei dem Stück diese Instrumentierung mit der Orgel im Hintergrund, die wie so ein modularer Synthesizer, würde man aus heutiger Sicht sagen, die ganze Zeit hier den Takt vorgibt.
Und das macht das noch sphärischer, finde ich.
Noch sphärischer, genau. Und dann denkt man der eine oder andere vielleicht an Herr der Ringe und an Howard Shaw. Und es ist natürlich alles hat seine Vorgänger. Aber diese Atmosphäre zu bauen mit diesen Zutaten, das finde ich alles ganz besonders und toll.
Und das Religiöse, das ist ja ein Requiem, spielt das für Sie eine Rolle?
Es spielt vielleicht insofern eine Rolle, als dass dieses Stück ja das Ende ist vom Requiem und dann wie so eine Erlösung oder wie so ein Feuer am helles Licht am Horizont
im Paradiesum
ein entlässt. Das ist natürlich sehr, sehr tröstlich, also unabhängig von jetzt persönlichen religiösen Gefühlen, aber ja, ein sehr tröstliches Stück Musik.
Ich sehe Sie hier mit strahlenden Augen sitzen, das macht mich auch glücklich. Was macht Sie denn an Musik glücklich? Wann ist Musik für Sie wirklich glücksspendend? Erfüllend.
Na, ich glaube, wenn sie einen so berührt, wie jetzt eben das gerade eben gehörte, das ist ja oft so, dass in Musik eben ein bestimmter, sagen wir mal, ein intellektueller Ansatz oder eine Idee von irgendwas zusammentrifft mit purer Emotion. So. Und Musik kann das ausdrücken, was Sprache nicht ausdrücken kann. Und wenn es einen so trifft, ist es, glaube ich, ein Gefühl, das man eben nicht, das kennt man aus keiner anderen Lebenssituation, sondern das kann nur Musik mit einem machen, wenn es eben so direkt irgendwie anspricht und der Bauch antwortet.
Sie sprachen vorhin mit Blick auf Ihre Mitmusiker auch von Vertrauen, von Liebe, einer Art Beziehung. Zeigt sich das auch beim Konsumieren von Musik? Ist das auch für Sie eine Form von Vertrautheit, von Harmoniebedürfnis?
Klar, auf eine Art kann man sagen, dass also Akustisches kommt einem ja auch so nahe wie nichts anderes. Also es kriecht in den Gehörgang und es bewegt im Kopf ganz physisch uns. Ich glaube, Musik ist für ganz viele Menschen ja Trost oder Gegenüber oder Stimulanz. Also es gibt ja auch immer die Situationen, die man Musik braucht, um wieder aufzuwachen oder sich aufzuputschen oder sich vorzubereiten.
Oder sich runterzubringen, die musikalische Hausapotheke.
Genau.
So spezielle Stücke, bei denen man weiß, dass sie therapeutisch wirken.
Genau, dass sie den Puls runterbringen.
Und die Seele aufhellen.
Ja, und dann eben natürlich die Resonanzen, für mich ein ganz wichtiger Begriff. Das ist einfach Musik, wenn sie resoniert, wenn sie Obertone anrührt in uns und in unserem Ohr und mit uns. Das ist für mich irgendwie auch was ganz Sinnliches und ganz Körperliches und was einem wirklich Glück ausschüttet.
Was macht die Musik körperlich mit Ihnen? Was macht so eine Musik, so ein Requiem mit Ihnen?
Ja, ich glaube vielleicht gerade das, wie ich gerade in so einen versonnenen Erzählfluss hier verfalle, weil ich das...
Mit glänzenden Augen, ja, euphorisch...
Genau, also ein bisschen, das ist lustig. Aber es ist, ja, es kann ja auch so ein Stück Musik einen komplett aus der Situation, in der man gerade eigentlich steckt, einen entführen und irgendwohin mitnehmen und auch bestimmte Erinnerungen wieder hochschalten. All das ist ja jetzt mit dem Stück auch wieder passiert. Also wir sitzen hier in einem eher, sagen wir mal, nüchternen technischen Studio, aber man hört...
Immerhin einen Flügel in der Ecke.
Ein Flügel in der Ecke, genau, den sehe ich jetzt, wenn ich mich ein bisschen bewege, genau.
Ein Steinway.
Aber dann kommt eben diese Musik auf den Kopfhörer und man ist plötzlich ganz woanders. Und das ist eine tolle Macht, die sowas hat.
Michael Wolli, wir merken, Sie haben als Künstler besonders feine Antennen. Ich frage Sie, sind diese feinen Antennen im Stress des Alltags, bei dieser Lautheit um uns herum, auch manchmal eine Last?
Klar.
Und wie gehen Sie mit dieser Last um? So leicht kommen Sie mir nicht davon.
Ja,
wie gehen
ja.
Sie mit dieser Last um?
Na, ich glaube, es ist mehr denn je heute wichtig, dass man sich ja so eine Art entkoppelte Räume schafft, wo man nicht abgelenkt, nicht verführt von all den Reizen, die uns heute umgeben, und zwar endlos umgeben. Das ist ja eine, glaube ich, eine Herausforderung der Zeit gerade, dass alles sich eben in Streams bewegt. Das heißt, es gibt keinen Anfang und kein Ende und wir müssen selbst entscheiden, wann wir reingehen und wann wir rausgehen. Das finde ich eine ganz... Also das muss man wirklich lernen, immer wieder neu lernen, damit umzugehen. Aber ich glaube, das ist die einzige Methode, da irgendwie klarzukommen. Also sich komplett abzukoppeln und zu sagen, ich nehme da nicht teil, ist, glaube ich, auch eine Form von Eskapismus, der nicht zielführend ist, weil der einen auch irgendwie ein bisschen einsam und unglücklich macht. Aber man muss einfach mit diesen Herausforderungen umgehen und muss sich seine Rückzugsorte und seine Entkopplungen suchen.
Jetzt haben wir gerade einen Original-Fauré gehört. Jetzt hören wir mal einen Fauré in der Bearbeitung des Michael Wolny-Trios. Das Andantino aus dem Klaviertrio Opus 120 von Gabriel Fauré. Hier in der Fassung des Michael Wolny-Trios. Das Arrangement stammt von Erik Schäfer, dem Trommler des Trios. Michael Wolny, man findet immer wieder auf Ihren Alben und in Ihren Konzerten Anleihen bei Klassikern. Fauré, Debussy, Schubert, Mahler, Hindemith. Ist das noch eine Reminiszenz an Ihre klassische Prägung in der Kindheit?
Bestimmt, und jetzt gerade jemand wie Hindemith ist jemand, der mich eigentlich jeden Tag begleitet, und zwar nicht nur wegen seiner Stücke, sondern auch als Theoretiker. Also er hat ja eine Harmonielehre, Unterweisung im Tonsatz, wie er das nennt, geschrieben, auf die nehme ich ganz oft Bezug, sowohl wenn ich selbst schreibe, als auch wenn ich darüber mit meinen Studenten spreche.
Gibt es denn ein klassisches Projekt oder ein Projekt mit klassischen Kompositionen, Musikern, das Sie noch reizen würde?
Oh ja, also es ist so viele. Wie gesagt, ich habe vorhin schon mal kurz die Alte Oper erwähnt und das Musikfest, das immer mich quasi mit klassischen Themen konfrontiert. Das ist immer ein ganz toller Anlass und ich habe da gar nicht so eine Wunschliste, dass ich sage, diese Stücke würde ich gerne nochmal angehen. Ich bin eigentlich froh, wenn die auf mich zukommen. Also nicht die im Sinne von die Alte Oper, sondern diese Stücke irgendwie in mein Leben kommen und ich dann damit irgendwas anstellen kann.
Demnächst werden Sie 40 Jahre alt. Sie haben als Musiker wirklich schon viel erreicht. Michael Wolny, wie weit reichen Ihre Pläne in die Zukunft? 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre?
Also auf dem Konzertkalender gehen wir gerade so um das Jahr 2019 rum. Und in der inhaltlichen Planung bin ich extrem kurzfristig gepolt. Also ich weiß, welche Konzerte anstehen dieses Jahr, aber ich bin mir noch nicht bei allen sicher, was da genau passieren wird.
Die 9 Alben des Michael Wolny-Trios sind beim Label Act erschienen und heißen Wartburg und Oslo. Michael Wolny, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
Dankeschön.
Das war Klassik à la carte. Am Mikrofon sagt Tschüss, Klaus Röck.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.